Wir haben heute in der Begrüßung von Olli eine Bibelstelle aus der Apostelgeschichte gehört. Viktor hat eine Geschichte aus der Apostelgeschichte vorgelesen und ich mache tatsächlich so weiter. Ich möchte uns heute eine Begebenheit aus der Apostelgeschichte lesen, aus dem Kapitel 8. Und zwar möchte ich lesen von Vers 5 bis Vers 24. Und Philippus kam hinab in eine Stadt von Samaria und verkündigte ihnen Christus. Und die Volksmenge achtete einmütig auf das, was Philippus sagte, als sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn aus vielen, die unreine Geister hatten, fuhren diese mit großem Geschrei aus. Es wurden aber auch viele Gelähmte geheilt und solche, die nicht gehen konnten. Und es herrschte große Freude in jener Stadt, aber ein Mann namens Simon hatte zuvor in der Stadt Zauberei getrieben und das Volk von Samaria in seinen Bann gezogen, indem er sich für etwas Großes ausgab. Ihm hingen alle an, klein und groß, indem sie sprachen, dieser ist die große Kraft Gottes. Sie hingen ihm aber an, weil er sie so lange Zeit durch seine Zaubereien in seinen Bann gezogen hatte. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Simon aber glaubte auch und hielt sich, nachdem er getauft war, beständig zu Philippus. Und als er sah, dass Zeichen und große Wunder geschahen, geriet er außer sich. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sprach, gebt auch mir diese Vollmacht, damit jeder, den ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. So tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag. Denn ich sehe, dass du in bitterer Galle steckst und in Fesseln der Ungerechtigkeit. Da antwortete Simon und sprach, betet ihr für mich zum Herrn, dass nichts von dem, was ihr gesagt habt, über mich komme. Diese Geschichte, die knüpft in der Apostelgeschichte direkt an die Steinigung von Stephanus an. Das bedeutet aber nicht, dass das direkt hintereinander geschehen ist. Die Apostelgeschichte, die erzählt Begebenheiten, man weiß aber nicht, wie viel Zeit dazwischen war oder ob es direkt hintereinander passiert ist. Aber es ist in der gleichen Zeit passiert und das war eine sehr harte Zeit für die Christen, die damals lebten, gerade in Jerusalem. Diese Geschichte, gerade die Steinigung von Stephanus auch, hatte zur Folge, dass die Christen zerstreut wurden. Und diese Begebenheit, die ich jetzt gelesen habe, spielt genau in diese Situation hinein. Das war gerade die Verfolgungszeit, wo auch die Zerstreuung der Christen losging. Die Christen wurden unter harten Umständen verfolgt und vor allem ging Paulus sehr hart gegen die Christen vor. Und er schreibt das selbst in einigen Stellen und erklärt, dass er die Gemeinden über die Maßen mit großem Eifer verfolgt hat, mehr als die anderen. Die Christen wurden allgemein verfolgt, aber Paulus hat sich an die Spitze gearbeitet und er hat mit großem Eifer mehr als alle anderen die Christen verfolgt. Und es war sein Begehren, diese Christen aus dem Weg zu räumen. In Apostelgeschichte 26 berichtet Paulus, dass er bei der Tötung von Christen sogar anwesend war und auch dem zugestimmt hat. Paulus wollte den Christen in den Synagogen durch Strafen zur Lästerung zwingen und er hat die Christen bis in die auswärtigen Städte verfolgt. Die Synagogen waren ja da, dass sich gläubige Juden versammelt hatten. Und in diesen Synagogen haben Menschen, gläubige Juden, haben Jesus als den Messias angenommen. Als Paulus das mitbekommen hat, hat er sich in die Synagogen aufgemacht und er hat diese Menschen versucht, unter Strafen dazu zu zwingen, zu lästern, dem Ganzen abzusagen. Das war ein harter Mann. Und die Christen hat er verfolgt bis in die auswärtigen Städte. Also Jerusalem reichte ihm nicht. Er wollte diese ganze Bewegung im Keim ersticken. Nicht, dass es noch weiter seinen Auslauf hat, sondern er wollte die Christen stoppen. Das war sein Ziel. Und für die Christen allgemein in Jerusalem war es sehr, sehr hart. Und deswegen haben die sich auch zerstreut. Aber was man bei all dem festhalten muss, ist, das berichtet die Apostelgeschichte einige Male, dass das Wort Gottes sich verbreitet hat und Menschen haben das Wort Gottes, das Evangelium angenommen. Und so auch hier in dieser Geschichte in Samaria. Die Menschen, die die Predigt hören von Philippus, nehmen das Wort an. Ich möchte heute durch diesen Text in einige Abschnitten uns durchleiten und durchlenken und möchte uns auf einige Dinge hinweisen. In Vers 5 bis 8 lesen wir, Philippus kam hinab in eine Stadt von Samaria und verkündigte ihnen Christus und die Volksmenge achtete einmütig auf das, was Philippus sagte, als sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn aus vielen, die unreine Geister hatten, fuhren diese mit großem Geschrei aus. Es wurden aber auch viele Gelähmte geheilt und solche, die nicht gehen konnten. Und es herrschte große Freude in jeder Stadt. Philippus spricht von Christus und Menschen werden befreit. Menschen glauben tatsächlich an Jesus Christus. Die reagieren auf diese Botschaft, nehmen ihn an und die Volksmenge konnte hören, wie Menschen von unreinen Geistern frei wurde. Mit lautem Geschrei, so heißt es hier, sind die unreinen Geister aus Menschen herausgefahren. Die nächsten Verse, Verse 9 bis 11, erklärt, wieso dieser Zustand eigentlich da herrschte. Da heißt es aber, ein Mann namens Simon hatte zuvor in der Stadt Zauberei getrieben. Andere Übersetzungen sagen hier, dass es ein Magier war. Und er hat das Volk von Samaria in seinen Bann gezogen und indem er sich für etwas Großes ausgab. Ihm hingen alle an, klein und groß, das bedeutet Kinder und auch Erwachsene. Indem sie sprachen, dieser ist die große Kraft Gottes. Sie hingen ihm aber an, weil er sie so lange Zeit durch seine Zaubereien in seinen Bann gezogen hatte. Hier wird erklärt, wieso die Menschen oder wieso viele von den Menschen dämonisch besessen waren, von bösen Geistern eingenommen waren. In dieser Stadt gab es diesen merkwürdigen Menschen Simon, der, wie gesagt, Zauberer oder Magier, je nach Übersetzung war. Was er genau getan hat, wissen wir nicht. Aber die ganze Volksmenge da in dieser Stadt, die war von ihm so eingenommen, dass sie ihm alles abgenommen hat. Und sie glaubten von ihm, so sagt es hier auch die Schrift, dieser ist die große Kraft Gottes. Dafür hat sich dieser Simon ausgegeben und das Volk hat es geschluckt. Und so haben sie das auch den Kindern weitergegeben, deswegen heißt es von den Kindern auch, also klein und groß, alle hingen diesem Mann an. Dass Simon diese Menschen in seinen Bann gezogen hat, heißt nicht, dass die ganze Stadt alle besessen waren. Aber sie waren sehr eingenommen von ihm, sehr beeindruckt von dem, was er tat. Und aus Furcht haben sie ihm oder waren sie ihm auch folgsam. So kann man das verstehen, wenn es heißt, die ganze Stadt war unter seinem Bann. Und dann kommt Philippus, und wie wir das in den ersten Versen gelesen haben, er verkündigt das Evangelium und es entsteht eine Erweckung. Und die Stadt kommt zum Glauben und es herrscht große Freude. Und wie wir das gelesen haben, die bösen Geister fahren aus diesen Menschen aus. Vers 12 bis 13 wird uns dieser Neuanfang geschildert. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Simon aber glaubte auch und hielt sich, nachdem er getauft war, beständig zu Philippus. Und als er sah, dass Zeichen und große Wunder geschahen, geriet er außer sich. Hier tritt die Wende der ganzen Stadt ein und wird auch geschildert. Die Menschen hören von Christus und sie lassen sich taufen. Es ist das, was wir auch jetzt demnächst vorhaben. Menschen werden gläubig und dann ist es absolut normal, dass diese gläubigen Menschen sich dann auch taufen lassen. Und dass sie in der Taufe bezeugen, das habe ich erlebt. Ich bin der Welt gestorben und stehe aus dem Wasser auf zu einem neuen Leben und möchte jetzt mit Jesus leben. Das bedeutet, die Menschen auch damals, sie glaubten an Christus, dass er für die Sünde der Welt gestorben ist, dann aber wieder auferstanden ist und bezeugten ihren Glauben öffentlich in der Taufe. Männer und Frauen ließen sich taufen. Und sogar dieser Zauberer, dieser Magier Simon, der hat sich zu dem Glauben bekannt. Und das heißt hier von ihm, dass er glaubte und er ließ sich auch taufen. Wie verhielt es sich mit Simon nach seiner Taufe? Es wird hier gesagt, er hielt sich ständig bei Philippus auf. Also der war so beeindruckt von dem Apostel Philippus, von dem Philippus und war begeistert von den Zeichen und Wundern, die durch ihn geschehen sind. Und hier an dieser Stelle wird erstmal nur gesagt, er hielt sich ständig bei Philippus auf. Es ist ein bisschen verdächtig, es ist ein bisschen merkwürdig, denn wenn wir an den Johannes, den Täufer denken, so geht er mit seinen Jüngern ganz anders um. Sie sehen Jesus und sie fragen, wer ist das? Ist das der, der kommen soll? Und Johannes lässt seine Jünger sogar gehen. Er hält sie nicht fest und sagt, bleibt bei mir, sondern er lässt sie gehen und bringt sie unter die Obhut von Jesus Christus. Und das ist auch unser Auftrag. Nicht Menschen müssen uns folgen oder uns gehörig sein, sondern wir müssen sie unter Jesu Obhut bringen. Da sind sie gut aufgehoben. Und Menschen sollten nicht diesen Drang haben, oh, mit dem möchte ich aber ganz, ganz viel Zeit verbringen, sondern Menschen müssen zu Jesus gebracht werden. Und das müssen wir auch mit unseren Kindern tun. Die Kinder müssen irgendwann diesen Glauben haben, dass sie freiwillig sich von ganzem Herzen für Jesus entscheiden, nicht getrieben, dass sie freiwillig den Weg mit Jesus gehen. Vers 14 bis 17 wird dann erklärt, was passiert ist, als die Apostel in Jerusalem das Ganze mitbekommen haben, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, und da sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Das ist hier eine sehr interessante Stelle, weil wir an die Lehrbriefe der Apostel denken und wir denken an die Aussage, wo Paulus selbst sagt, dass der Heilige Geist durch den Glauben in den Herzen der Gläubigen einkehrt und dass die Gläubigen mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. So heißt es in Epheser 1, Vers 13, ihm seid auch ihr, also ihr, die ihr gläubig seid, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Bedeutet, wenn du glaubst an Jesus Christus, deinen Erlöser, kehrt der Heilige Geist in dein Herz und er ist auch in meinem Herzen. So lehrt es Paulus in den Lehrbriefen. Wieso wird hier gesagt, dass obwohl die Menschen damals in der Stadt zu Samaria glaubten, dass der Heilige Geist nicht in ihnen war, er ist noch nicht auf sie gekommen. Es wird hier gesagt, dass sie nur getauft waren auf den Namen Jesu. Römer 8, Vers 15 sagt es auch, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen. Und das bedeutet, dass wir durch diesen Heiligen Geist, durch den Geist der Sohnschaft Kinder Gottes geworden sind. Deswegen dürfen wir ja zu Gott, dem Schöpfer, auch Vater sagen. Warum also hatten die Christen in Samaria nicht den Heiligen Geist, nachdem sie gläubig geworden sind? Es gibt hier im Großen und Ganzen zwei Auslegungen. Ich möchte die eine kurz erläutern. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 wird erklärt, oder erklärt Jesus selbst, dass seine Jünger Zeugen sein werden, zunächst in Jerusalem, dann in Judäa, dann in Samaria und dann bis an das Ende der Welt. Und die ersten Christen, die an diesen Orten, die da genannt werden, auch gläubig geworden sind, die wurden durch besondere Umstände oder Ereignisse oder Handlungen, haben sie den Heiligen Geist zum Teil sichtbar, zum Teil nicht ganz so sichtbar empfangen. In Apostelgeschichte 2 wird berichtet, dass die Gläubigen an einem Ort waren. Und wenige Verse davor heißt es, dass die Gläubigen, die Apostel mit den gläubigen Geschwistern, so um die 120 Personen waren. Die waren an einem Ort. Und dann fiel der Heilige Geist auf sie und es zeigte sich darin, dass sie in verschiedenen Sprachen gesprochen haben. In Sprachen, die verständlich waren und die Menschen von auswärts verstehen konnten. Und das war das Zeichen dafür, dass sie den Heiligen Geist bekommen hatten. In Apostelgeschichte 10, das heißt einige Kapitel jetzt später nach unserem Text, da ist der Heide Cornelius, der kein Jude war, der aber gläubig geworden ist, und zwar während Petrus seine Predigt auslegt. Und während Petrus spricht, fällt der Heilige Geist sichtbar auf ihn. Sichtbar warum? Weil er auch in Zungen gesprochen hat, weil er auch fremde Sprachen gesprochen hat. Und man konnte sehen, das Gleiche, was den Juden damals passiert ist in Apostelgeschichte 2, ist jetzt auch den Heiden passiert. Und für die Juden war das ein sichtbares Zeichen. Jetzt sind auch die Heiden mit dem Heiligen Geist getauft. Der Heilige Geist kehrt auch in ihr Leben ein und auch sie dürfen das Evangelium annehmen. Später, in Apostelgeschichte 19, gibt es auch die Jünger des Johannes, die nur auf Johannes getauft waren. Und dann wurden sie auf Jesus getauft und auch da legten die Aposteln die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie. Und hier in unserem Text verhält es sich ähnlich. Samaria, das war ein Mischvolk aus Heiden und Juden, die sich vermischt haben. Und dieses Volk wird in Apostelgeschichte 1, Vers 8 extra erwähnt. Auch da werdet ihr Zeugen sein. Und wenn wir das jetzt in ein Bild zusammenpacken, dann verhält es sich hier genau so, dass auch hier der Heilige Geist sichtbar auf diese Volksgruppe herabgekommen ist und in die Leute eingekehrt ist. Ich hoffe, wir verstehen das Gesamtbild, dass diese Gruppen, die Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 8 erwähnt, dass diese Gruppen, die ersten Christen, die dort gläubig geworden sind, dass jedes Mal da der Heilige Geist sichtbar auf diese Menschen gekommen ist. Das ist eine Auslegung. Ich tendiere auch zu dieser Auslegung. bin mir 100% aber nicht sicher. Was ich aber weiß, ist, dass wenn Menschen gläubig werden, ab Epheser 1, Vers 13 gilt, wenn ihr glaubt an das Evangelium, dann werdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und daran können wir festhalten. Ganz nebenbei, die Apostelgeschichte. Mit der Apostelgeschichte müssen wir vorsichtig umgehen, in dem Sinne, dass es kein Lehrbrief ist. Es ist die Geschichte des Heiligen Geistes mit der Gemeinde. Und wenn wir da Lehren aus dieser Apostelgeschichte ziehen, müssen wir sie neben die Lehrbriefe stellen, damit wir eine saubere Lehre haben. So viel zu dem Heiligen Geist, der dann auf die Menschen, die gläubig waren, dann gekommen ist oder in die Herzen der Gläubigen. Und dann heißt es weiter, es steht hier nicht explizit, wird das hier nicht erwähnt, aber es kann sein, dass auch hier die Menschen, als sie den Heiligen Geist empfangen haben, dass sie dann in fremden Sprachen gesprochen haben. Denn Simon, der ehemalige Zauberer und Magier, der hat das irgendwie mitbekommen und der war begeistert, dass der Heilige Geist auf sie gekommen ist. Das heißt, es muss irgendwie sichtbar gewesen sein. Irgendwas muss passiert sein, dass man es mitbekommen hat. Als du gläubig wurdest, hat man nichts davon gemerkt. Und auch als ich gläubig geworden bin, hat man nichts davon gemerkt, dass der Heilige Geist in mein Leben gekommen ist. In dem Sinne, dass man nichts gesehen hat. Du hast ihn nicht in einer Art von Bild oder Gestalt auf mich kommen sehen. Hier muss irgendwas passiert sein, dass man es gesehen, gemerkt hat. Und Simon, so heißt es hier in Vers 18, als aber Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sprach, gebt auch mir diese Vollmacht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, dem Heiligen Geist empfängt. Ist ein ganz interessanter Mensch, nicht wahr? Also gerade gläubig geworden und denkt noch absolut nach dem Schema von früher. Ich habe Geld, wenn ich genug Geld gebe, könnte es sein, dass ich die Gabe auch bekomme. Und so kommt er auch mit dieser Haltung zu den Aposteln, dass er mit Geld sich diese Fähigkeit aneignen möchte, auch die Hände aufzulegen, sodass auf Menschen der Heilige Geist fällt. Und ganz nüchtern gesehen ist das sogar ein guter Wunsch, oder nicht? Denn wir wollen ja auch, dass Menschen sich bekehren, dass sie gläubig werden und dass sie den Heiligen Geist bekommen. Also allein hier können wir noch gar nichts erkennen, ob die Motive von Simon falsch oder richtig sind. Die Vorgehensweise, die war falsch, denn das tadelt Petrus auch zu mit aller Schärfe. Und dazu kommen wir jetzt zu diesem Abschnitt ab Vers 20. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. So tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag. Denn ich sehe, dass du in bitterer Galle steckst und in Fesseln der Ungerechtigkeit. Petrus deckt die Situation und die Motive von Simon nur teilweise auf. Simons Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Zweitens, er steckt in bitterer Galle. Und drittens, er ist gefesselt von Ungerechtigkeit. Das heißt, falsche Motive, schlechte Motive, er diente nicht Gott. So wie es in Römer 6, Vers 19 gesagt wird, dass wir mit unserem Körper, mit den Gliedern, die wir jetzt haben, nicht mehr der Sünde wie damals dienen sollten, sondern jetzt Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Das hat Simon in diesem Fall nicht getan. Also an der Bibel vorbei. Und wenn man das alles zusammennimmt, kann man das als Ereignis sagen, dass Simon nicht wiedergeboren war. Oder kann man das nicht sagen? Und um diese Frage geht es mich hier gar nicht. Es geht mir gar nicht zu sagen, war jetzt Simon wiedergeboren oder nicht? War er ein Kind Gottes oder nicht? Denn die Bibel erlaubt uns an dieser Stelle auch kein Urteil. Was wir sehen können, ist, dass er falsch vorgegangen war und die Handlungsweise, die war falsch. Auch seine Motive, die waren falsch. Aber ob er Kind Gottes ist oder nicht, kann ich mit letzter Sicherheit nicht sagen. Und das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Selbst Petrus tut das nicht. Sondern er deckt einfach auf und weist ihn zurecht. Und so sollten wir auch vorgehen. So sollte ich mit euch umgehen, so solltet ihr mit mir umgehen. Wie ist das in unserem Leben? Ist unser Herz auch aufrichtig, immer vor Gott? Stecken wir nicht auch manchmal in bitterer Galle, dass wir Wut empfinden, dass wir Zorn empfinden, dass wir eifersüchtig sind, dass etwas Böses in uns hochkommt? Ist es nicht manchmal so, dass wir auch manchmal von Ungerechtigkeit getrieben werden? Da passiert etwas und wir haben Rachegedanken und wir wollen jetzt Gerechtigkeit. Und das sind alles Dinge, die der Simon in diesem Moment auch erlebt hat. Aber könnten wir uns über ihn stellen? Kein Stück. Denn immer wieder erleben wir das Gleiche in unserem Leben. Der letzte Vers, Vers 24, das ist ein sehr merkwürdiger Vers. Denn hier heißt es, da antwortete Simon und sprach, betet ihr für mich zum Herrn, dass nichts von dem, was ihr gesagt habt, über mich komme. Und wenn ein Kind Gottes nicht mehr beten kann, das ist schon sehr alarmierend. Denn du hast den Geist der Sohnschaft in dir, der sagt, aber Vater, durch den du sagen kannst, Vater im Himmel. Und wenn du dann nicht als Kind Gottes zu ihm beten kannst, dann ist etwas sehr, sehr im Argen. Und das sollte überdacht werden. Aber auch an dieser Stelle weiß ich nicht, wie weit Simon unterrichtet war in der Lehre. Es kann einfach sein, er war ein Kind im Glauben. Er wusste vieles noch nicht. Vielleicht dachte der einfach in seiner Naivität und in seiner Unkenntnis, wenn ich jetzt bete, der ich so falsch bin, wenn ich zu Gott bete, das erhört er nicht. Sollen die Aposteln, die heilig sind, sollen die zu ihm beten? Wir wissen es nicht. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Diese Geschichte finde ich faszinierend, weil sie sehr viele Facetten und sehr viele Themen anstößt. Ich möchte diese ganzen Perlen einmal sammeln und einmal an uns weitergeben. Zum einen lernen wir aus dieser Geschichte erstens, dass Jesus Christus frei macht von allen Bindungen. Das sollen Menschen hören, die noch nicht gläubig sind, die genau wissen, Jesus Christus ist noch nicht mein Herr. Und vielleicht hält sie das eine oder andere, aber die dürfen wissen, wenn ich Jesus Christus annehme, von ganzem Herzen an ihn glaube, dann kann er frei machen von aller Sucht, von allen Neigungen, von allen Gewohnheiten, unabhängig davon, wie verloren du bist. Er kann dich frei machen. Was dazu noch zu erwähnen ist, genauso auch die Gläubigen, die verstrickt sind in bitterer Galle, wie es hier heißt, oder in Ungerechtigkeit oder in schlechten Gewohnheiten, Süchten. Denn auch das ist mittlerweile einfach normal, dass Gläubige auch in Sünden verstrickt sind. Auch Gläubige kann und möchte Gott frei machen durch Jesus Christus. Also das ist das Erste, was wir lernen. Jesus Christus macht frei von allen Bindungen. Zweitens, was wir aus dieser Geschichte lernen ist, wenn du gläubig geworden bist, dann solltest du dich taufen lassen. Denn das ist das, was Jesus zum einen sagt. Das ist aber auch das, was wir aus dieser Geschichte lernen, nämlich die Stadt, die diese Reformation erlebt hat, die hat sich dann taufen lassen und hat das, was sie im Glauben erlebt hat, in der Taufe gezeigt. Und wenn du gläubig geworden bist, geht es darum, Jesus in deinem Leben zu verherrlichen. Das ist das, wozu du dann auch bestimmt bist. Du lässt dich taufen und dann solltest du bestrebt sein, die Wahrheiten der Bibel, dich damit vertraut zu machen, dass du dein Leben nach den Wahrheiten der Bibel ausrichten kannst. Und dass du Bescheid weißt, nicht so wie Simon, der keine Ahnung hatte, was er jetzt tun, mit Geld Gabe Gottes zu kaufen, mit Geld Gott zu bestechen, damit er mir wohlgesonnen ist. So geht man doch als Gläubiger nicht vor. Aber er konnte das nicht wissen. Und so müssen wir, wenn wir gläubig geworden sind, wir müssen uns selbst schulen und uns unterrichten lassen durch das Wort Gottes, durch die Gemeinschaft, damit wir Fortschritte machen, damit wir lernen, mit Gott im Alltag zu leben, und zwar so, wie er es möchte. Was dabei hilft, ist einfach zu wissen, was Gott in unserem Leben alles getan hat. Der Heilige Geist ist in deinem Leben. Und der Heilige Geist gibt dir Zeugnis, dass du Kind Gottes bist. So wird es in Römer 8 erklärt. Der Heilige Geist ist die Gabe Gottes in deinem Leben und auch das ewige Leben, nämlich die Beziehung zum Herrn Jesus. Das wurde uns letzten Sonntag erklärt. Das ist die Gabe Gottes, die du hast. Und du bist ewig gerettet. Lass dich in deinem Denken durch Gemeinschaft der Gläubigen, durch das Bibellesen und durch das Gebet immer weiter erziehen, dass du Gott immer mehr durch dein Leben verherrlichst. Gestalte dein Leben für Jesus nach den Anordnungen der Bibel. Drittens, was können wir noch lernen? Ist die Frage, was ist deine Ausrichtung? Was ist deine Ausrichtung in deinem Leben? Geht es uns darum, solche Simons, die wir auch zum Teil in unserer Gemeinde haben, solche Simons abzuschießen und die zu richten? Was wir dabei nicht vergessen dürfen, wie ich sagte, manchmal sind wir so ein Simon. Ja, deswegen müssen wir sehr vorsichtig sein. Aber darum geht es überhaupt nicht und das sollte auch nicht unsere Ausrichtung sein. Unsere Ausrichtung sollte sein, dass wir auf unser Herz achten und darauf achten und unseren Nächsten ermutigen, dass sein Herz auch aufrichtig vor Gott ist. Wir müssen aufrichtig vor Gott wandeln, aufrichtig und ehrlich. Achte jeder auf sein Herz, dass es aufrichtig vor Gott ist, dass wir nicht in bitterer Galle, so wie es hier ausgedrückt wird, nicht in bitterer Galle verstrickt werden und dass wir nicht von Ungerechtigkeit getrieben werden, sondern dass wir frei sind von alledem. Und da sollten wir, da solltest du auf dein Herz achten. Was lernen wir noch? Viertens werden wir hier zu einer Selbstprüfung, ich will nicht sagen gezwungen, aber doch irgendwie hingelenkt. Wenn wir den Simon vor Augen haben und den Petrus, ist es ganz interessant, dass gerade Petrus dem Simon das vorwirft und sagt, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Und dann später sagt er ja, tue Buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag. Diese Stelle sagt aus, dass selbst Petrus, er war sich nicht letzten Endes sicher, wenn er jetzt um Vergebung bittet, wird ihm überhaupt vergeben? Ja, aber die Apostel lernen doch, wenn wir um Vergebung bitten, dann wird uns vergeben. Aber Petrus wusste nicht, wie ist sein Herz, wo ist sein Herz, mit welcher Einstellung, was hat er für eine Haltung, wieso betet er um Vergebung der Sünden? Und deswegen sagt Petrus, vielleicht wird dir die Sünde vergeben, weil er nicht in das Herz des Simon hineinschauen konnte. Und er sagt weiter, denn ich sehe, dass du in bitterer Galle steckst und in Fesseln der Ungerechtigkeit. An dieser Stelle wird uns das nicht gesagt, aber ich könnte mir vorstellen, dass Petrus sich erinnert hat an seine Situation mit dem Herrn Jesus, als er noch auf der Erde war. Erinnern wir uns, als Jesus Christus dem Petrus die Frage stellt, wer sagen die Leute, dass ich bin? Und dann sagt, dann erklären die Jünger das und dann fragt Jesus, wer sagt ihr, dass ich sei? Und Petrus sagt, du bist Christus, der Messias. Und Jesus erklärt ihm, gesegnet seist du, das haben dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater im Himmel hat dir das nahegelegt und offenbart. Und gleich im nächsten Abschnitt wird erklärt, dass Jesus den Jüngern das weitergegeben hat und hat gesagt, der Menschensohn, das heißt ich, also Jesus Christus, wird leiden für die Sünden der Welt, wird viel leiden und wird sterben müssen und nach 3 Tagen auferstehen. Und die Jünger hören das und Petrus ist wieder der Erste, der spricht und sagt, das widerfahre dir nur nicht. Also kein Tod. Du als Messias darfst nicht sterben. Und dann nimmt Jesus Christus ihn beiseite und sagt, geh von mir, Satan, weiche von mir, Satan. Das ist fast die gleiche Stelle wie hier. Und Jesus erklärt, wieso er so hart zu Petrus redet. Denn er sagt, du meinst nicht, was göttlich ist, sondern du meinst, was menschlich ist. Das ist genau die Situation, die Petrus hier mit Simon hat. Und an dieser Stelle ist Petrus derjenige, der den Simon zurechtweist. Und so sind auch wir ganz oft, dass wir eine falsche Ausrichtung haben. Und deswegen müssen wir uns immer wieder überprüfen, was ist unsere Ausrichtung, was wollen wir eigentlich? Wie ist unser Herz angetrieben? Sind wir aufrichtig vor Gott oder nicht? Wie lange bist du jetzt mit Jesus unterwegs? 20, 30 Jahre? Wie hast du ihn damals verherrlicht, als du gläubig geworden bist und als du dich hast taufen lassen und wie sieht das heute aus? Man kann es immer wieder in Gesprächen feststellen, wenn man schon nach 2, 3 Jahren mit den getauften Menschen spricht, also die sich haben taufen lassen, 2, 3 Jahre später. Und man stellt ihnen die Frage, wie sieht dein Leben mit Jesus aus in der Gemeinschaft, im Bibellesen, im Gebet, wenn du deine Beziehung mit Jesus pflegst? Ja, es hapert. Es läuft nicht immer ganz so gut und das ist fast immer das gleiche Bild. Wie sieht das heute aus? Wie verherrlichst du Gott in deinem Leben? Wo stehst du heute? Was hast du gelernt? Wie weit lenken die Wahrheiten der Bibel dein Leben? Wie weit lassen wir das zu, dass wir nicht ein Simon werden und getrieben von dem, was uns damals geprägt hat, Fleischeslust? Wir wollen etwas haben, wir sammeln Geld zusammen und versuchen, Gott zu bestechen, so wie es in diesem Fall der Fall war, sondern wir lassen uns von der Bibel leiten. Wie weit hast du das gelernt, die Bibel, Maßstab und auch das Navigationssystem in deinem Leben zu sein? Gibt es noch Dinge, von denen du nicht frei bist? Denn Petrus sagt es dem Simon und sagt, du steckst fest in bitterer Galle und in Ungerechtigkeit. Gibt es Dinge in deinem Leben, wo du wirklich noch feststeckst, wo du nicht frei bist? Dann möchte ich an den ersten Punkt erinnern, Jesus Christus macht frei von allen Bindungen. Bei Simon war es offensichtlich das Verlangen nach Bewunderung. Denn er wollte auch, so wie er damals die ganze Stadt in seinen Bann gezogen hatte, wollte er jetzt auch die Gabe da haben, die Hände aufzulegen, sodass der Heilige Geist auf Menschen herabkommt. Wahrscheinlich, wir können es nur vermuten, war es auch dieser Drang nach Bewunderung, dass wieder die Menschen ihm zulaufen. Das ist einfach das alte Fleisch, das ist das alte Leben. Und oft ist es so, dass wir auch noch getrieben werden von alten Gewohnheiten, von dem Alten, das, was eigentlich weg sein sollte. Ich möchte uns ermutigen, dass wir das neue Leben neu leben. Das neue Leben sollte neu gelebt werden. Wenn du dich Kind Gottes nennst und zu einem neuen Menschen gemacht worden bist, dann solltest du das neue Leben auch neu leben. Und ich möchte hier etwas sehr Ermutigendes weitersagen. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn wir nach und nach immer wieder falsch reagieren, falsch handeln, das gehört dazu. Und wir müssen uns nichts vormachen, dass wir irgendwann perfekt sind. Und auch gerade Menschen, die gerade gläubig werden, das meiste lernen sie ja noch. Ich denke sehr gerne und sehr oft an die erste Zeit, wo ich gläubig geworden bin, zurück. Das meiste habe ich nicht gelernt in den ersten 2 Jahren, sondern viel später. Die Heilsgewissheit, die hatte ich nicht, als ich mich bekehrt habe. Die kam später im Jugendalter, als ich mich aufrichtig und intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigt habe. Und nach einigen Monaten habe ich erst festgestellt, ich habe keine Angst mehr, dass ich verloren gehe, weil Jesus in meinem Herzen ist. Und so geht es mit vielen Dingen, dass wir nach und nach lernen und wir befinden uns in der Gemeinschaft mit Gott und du wirst Fortschritte machen. Aber diese Zeit wollen wir uns geben, auch dem anderen, und wollen gnädig miteinander sein. Ich musste an dieser Geschichte auch, gerade weil ich den Simon irgendwie so faszinierend finde, man weiß nicht, wo steht er eigentlich? Da musste ich aber auch dran denken an Georg Müller, der Stifter der Waisenhäuser in England. Die Geschichte ist im Allgemeinen bekannt, vielleicht haben einige auch die Biografie von ihm gelesen. Ich lese eigentlich gerne, aber sehr selten, das ist leider so. Aber die Biografie, die habe ich gelesen und die hat mich sehr beeindruckt und sehr geprägt in manchen Dingen, gerade auch was der Umgang mit Geld angeht. Georg Müller war 68 Jahre im Predigtdienst, das bedeutet 68 Jahre lang war er im Predigtdienst. Und er predigte so im Durchschnitt 3-mal wöchentlich. Im Alter von 70 Jahren hat er sich vorgenommen, für weitere 17 Jahre in Missionsdienst zu gehen. Und er hat um die 42 Länder bereist. Und hat dann im Durchschnitt auch einmal, wenn man das im Durchschnitt zusammennimmt, hat er einmal täglich gepredigt. Also ein gewaltiger, gesegneter Mensch, auch gerade für andere Menschen. Die Bibel, so heißt es, hatte er um die 200 Mal durchgelesen in seinem Leben. Also er liebte das Wort Gottes. Und er hatte für die Waisen, obwohl er kein Gehalt bezogen hat, 68 Jahre lang, hat er kein Gehalt bezogen. Es gab keinen Arbeitsvertrag, wo er regelmäßig monatlich Geld bekommen hätte. Hat er Millionen von Dollar erbeten und dabei nie jemanden direkt um Geld gebeten. Und das ist gerade das Beeindruckende, was für einen Glauben dieser Mann hatte. Denn seine Ausrichtung war es, zu beweisen, dass Gott heute noch derselbe ist wie damals. Und er wollte Gott die Ehre geben. Menschen sollten sehen, dass Gott alles kann. Und in diesen 68 Jahren, wie gesagt, kein Gehalt bezogen, aber auch nie einen Kredit aufgenommen, nie Schulden gemacht, niemals. Das ist schon sehr beeindruckend. Aber wie hat der denn seinen Weg angefangen? Dieser Georg, der war in seinem Teenie- und Jugendalter ein Halunke. Das war ein Verbrecher, das war ein Dieb, das war ein Trinker, das war ein Spieler, bis dahin, dass er auch mal ins Gefängnis kam und sein Vater ihn dann da rausholen musste. Und irgendwann wurde er dann eingeladen in so eine kleine Hausgemeinde oder so einen Hauskreis und das Wort hat ihn gepackt. Und da fing sein Weg mit Jesus an. Er wurde gläubig so im Alter mit 20 Jahren und er wollte dann auch, als er gläubig geworden ist, für den Herrn aktiv werden. Und er wollte in die Mission gehen und er fragte sich, ja, ist es denn überhaupt Gottes Wille, dass ich in die Mission gehe? Und dann hat er sich gedacht, ich werde es mit einem Glücksrad machen. Und wenn ich an diesem Glücksrad bin, wie auch immer das funktioniert hat, das war so ein Glücksspiel, so eine Art Glücksspiel. Entweder landet man einen Treffer oder eine Niete. Wenn es ein Treffer ist, dann heißt es Ja von Gott. Wenn eine Niete, dann Nein. Und er hat tatsächlich einen Treffer gelandet. Und das war für ihn die Antwort, dass Gott wollte, dass er in die Mission gehen sollte. Also bitte. War er geboren, wiedergeboren? Aber das ist so interessant, dass Gott mit ihm seinen Weg gegangen ist. Leider wird uns von diesem Simon später nicht auch berichtet oder nichts mehr gesagt. Aber Gott kann mit solchen Kindern im Glauben, die keine Ahnung haben, wie sie vorgehen sollen und völlig falsch gehen, denn keiner von uns würde seinen Kindern empfehlen, wenn du wissen willst, was Gottes Wille ist, geh ins Casino und spiele. Also mal gucken, was dabei rauskommt. Also wir würden eher abhalten und auch ein Georg Müller, da würden wir uns die Frage stellen, sag mal, ist der Geist Gottes überhaupt in deinem Herzen? Aber Gott lässt sich auf dieses Niveau herab und er geht mit ihm seinen Weg. Und das waren die ersten Schritte in seinem Leben. Nachher hat er natürlich nicht mehr gespielt, also er ist gewachsen. Aber das Beispiel, das hat mich sehr ermutigt, wie Gott mit uns Menschen geht und dass er einen sehr langen Atem hat. Und ich denke, das sollten wir auch mit uns so tun, dass wir geduldig miteinander sind. Und wenn manche mal so leben oder so reagieren und handeln, dass wir das gar nicht nachvollziehen können, sollten wir, manchmal bin ich auch so. Und dann ermutigen wir einander und gehen den Weg weiter. Dieses Beispiel von Georg Müller ermutigt uns zu wissen, dass Gott durch einen ehemaligen Verbrecher und jetzt sein Kind, das überhaupt nicht weiß, wie man Entscheidungen mit Gott trifft, trotzdem seinen Weg geht und dieser Mensch ein gewaltiges Zeugnis für Gott darstellte, das bis heute hin die Christenheit prägt. Ich wünsche uns Gottes Segen im Nachdenken über diesen eigenartigen Menschen Simon. in dem Wissen, dass wir manchmal auch so eigenartig sein können und wünsche uns, dass wir das neue Leben neu leben und Fortschritt im Glauben machen. Amen. Ich möchte gerne beten, lass uns dazu aufstehen. Wenn jemand ein Gebet sprechen möchte, kann er das gerne tun. Vater im Himmel, wir sind dir dankbar, dass wir in deinem Wort lesen. Da du das gute Werk in uns begonnen hast, wirst du es auch zu Ende bringen. Und diese Zusage, die tröstet uns ungemein, weil wir wissen, dass wir nicht auf uns gestellt sind, sondern weil wir wissen, dass du uns ans Ziel bringen wirst und dass du uns durchtragen wirst. Danke dir für die Verheißungen in deinem Wort, auf die wir uns stützen können. Und selbst wenn wir auch manchmal so sind wie ein Simon, der gar keine Ahnung hatte, und dass wir auch total ahnungslos und falsch handeln, obwohl der Geist Gottes in uns lebt, so sind wir dir dankbar, dass du gnädig mit uns bist. Und wir als Gemeinde möchten davon lernen und auch gnädig miteinander sein und uns gegenseitig ermutigen auf dem Weg mit dir. Amen. Wir nehmen Platz.